Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und freue mich heute, einen ganz besonderen Gast eingeladen zu haben, nämlich Dr. Patrick Jonas. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, was im Moment eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat, nämlich was macht Führung aus? Wie wird man zu einer Führungskraft? Wie definiert man heute Führung? Und wir freuen uns auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Patrick, ich begrüße dich heute ganz, ganz herzlich zu unserem Podcast. Freue mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir dieses Gespräch zu führen. Und du bist jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren für CIC auch tätig und wir haben uns von der ganzen Zeit schon kennengelernt. Darauf werde ich nachher auch gleich nochmal eingehen, was so unsere ersten Berührungspunkte waren und warum ich auch mit dir da intensiv in unsere Zusammenarbeit einsteigen wollte und das auch dann ja erfolgreich auch getan habe. Und du hast mittlerweile eine der tragenden Rollen im CIC-Team übernommen, bist Spezialist für natürlich den gesamten Prozess auch, begleitest da mehrere unserer Klienten auch vollumfänglich mit deinen ganzen Expertisen, die du zu bieten hast. Aber dein besonderes Thema auch und wo du ja auch dich bei uns immer mehr auch darauf fokussierst, ist das Thema Führung. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber ich möchte dich natürlich zuerst mal bitten, dich vorzustellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und was natürlich auch der Weg bisher war, der dich zu CIC geführt hat.
Ja, hallo Andreas, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute Abend hier mit dir über dieses wunderbare Thema Führung auch wirklich sprechen zu können und da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wie du gerade schon gesagt hast, Dr. Patrick Jonas, mein Name, komme aus dem schönen Köln, bin promovierter Ökonom, bin jetzt seit knapp 5 Jahren in der Beratung, war vorher Vertriebsleiter in einem Pharmaunternehmen. Von meinen Schwerpunkten her, wie du gerade schon richtig gesagt hast, eins meiner Lieblingsthemen ist und bleibt das Thema Führungskräfteentwicklung, das Thema Führung, aber auch natürlich unser Strategieprozess, den wir miteinander fahren, die Managementsysteme, die wir einführen und am Ende auch die Strategieentwicklung. Wie du ja gerade schon gesagt hast, CIC, wir hatten schon unsere gemeinsame Vergangenheit, nämlich in einem bestimmten Pharmaunternehmen, wo ich auch Führung gelernt habe am Ende des Tages. Und da hat auch der Strategieprozess auch eine große Hilfestellung mir geliefert, um eben auch in das Thema Führung reinzukommen.
Ja, das vielen Dank erstmal, das stimmt, kann ich genauso auch bestätigen. Und ich will nochmal auf unsere ersten Kennenlernsituationen kurz an der Stelle eingehen. Und zwar, wir haben relativ schnell rausgefunden, dass wir so ein paar gemeinsame Hobbys auch haben. Große Affinität zu Sport verbindet uns beide. Und du hast mir dann erzählt, was du da auch machst und dass du da auch Kampfsport auch machst. Ja, hat ja auch was mit Führung ja auch zu tun. Und dann hatten wir ein zweites Thema relativ schnell herausgefunden, was uns verbindet, nämlich die große Beziehung und Leidenschaft zu Hunden. Und Hunde und Führung ist ja nun ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie bist du denn dazu gekommen?
Es ist schon jeher bei mir zusammengewachsen. Also Hunde sind ein Thema, das begleitet mich seit meiner kleinsten Kindheit. Und wie du schon richtig sagst, hat es auch einen großen Impact auf das Thema Führung. Stichwort Konsequenz. Also ich habe einen großen belgischen Schäferhund, wie du weißt, und da ist Konsequenz das Schlüsselthema. Paulchen an der Stelle, Paulchen. Wenn man Paulchen einmal sagt auf die Couch, dann ist die Couch immer ein Thema. Und sowas kann man nicht voneinander trennen. Und so ist es auch mit Führung. Konsequenz im Positiven wie im Negativen. Also ich muss mit Mitarbeitern konsequent umgehen. Ich muss meine Mitarbeiter fordern und fördern. Ich muss auf beiden Ebenen spielen. Und all diese Inhalte finden sich eben auch genauso gut in der Hundeerziehung am Ende des Tages wieder.
Ja, also finde ich natürlich sehr spannend. Und wir haben uns ja beide auch viel mit dem Thema auch beschäftigt. Ja. Und es ist so, man, wie gesagt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Vergleichen. Aber die Grundprinzipien sind sicherlich vergleichbar, oder?
Absolut, absolut. Ich wurde letztens in einem Interview gefragt, was macht eine gute Führungskraft aus? War ein Interview für eine Studentenzeitung und da ging es um junge Führungskräfte, was man Studenten raten würde heutzutage, welche Eigenschaften, welche Skillsets sie sich anlegen sollten. Mir wurde die Auswahl gegeben für Kommunikation, genannt wurde. Für mich ist das Wichtigste für eine Führungskraft heutzutage, dass sie Verantwortung übernimmt. Mhm. Verantwortung zum einen für vielleicht Zahlen für ein Ergebnis, aber auch Verantwortung für die Entscheidungen, die sie trifft. Dass sie sich vor ihre Gruppe stellt und die Verantwortung darüber nimmt, dass sie sagt, ey, wir gehen jetzt links um die Kartoffel und nicht rechts um die Kartoffel. Verantwortung dafür zu übernehmen, auch mal ein Konfliktgespräch zu führen, aber natürlich auch genauso schön auf der anderen Seite Verantwortung dazu übernehmen, Mitarbeiter zu entwickeln, nach vorne zu bringen und mit Mitarbeitern gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass wir den Strategieprozess und den Kulturprozess ja in der gleichen Form in die Unternehmen etablieren und das ja auch über viele Jahre und auch nachhaltig. Aber der entscheidende Schlüssel für all diese Dinge, die wir da konzeptionell einführen, liegt ja nun bei den Führungskräften, oder?
Absolut. Menschen arbeiten in erster Linie für Menschen. Menschen arbeiten nicht für Unternehmen. Das wird jeder wissen, der einmal einen richtig doofen Chef gehabt hat. Da ist er morgens auch nicht gerne hingegangen. Menschen arbeiten in allererster Linie für Menschen. Die sind motiviert für gute Führungskräfte. Die kommen gerne dahin. Die gehen auch gerne mal die berühmte Extrameile. Und besonders wichtig ist es da eben auch über den Strategieprozess Führungskräfte richtig einzubinden. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört. Führungskräfte sind Kulturgestalter. Das kann ich nur mit allem bejahen und beherzigen, was ich auch in irgendwelchen Coachings oder in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, immer wieder kennenlerne. Die Führungskraft gestaltet die Kultur des Teams. Und wenn man Kultur sich ansieht, muss man Kultur auch immer von unten nach oben betrachten. Und wer ist meistens unten mit dabei? Die Führungskraft. Und deswegen ist es der entscheidende Schlüssel, dass die Führungskräfte eben auch sauber in den Strategieprozessen funktionieren und auch arbeiten und vor allem diesen auch leben am Ende des Tages.
Die Problematik, die du doch da sicherlich hast, ist, dass aber doch, wenn wir haben eine Entscheiderebene, sei es jetzt ein Unternehmer oder sind es sogar die Inhaber, sind es vielleicht da auch mehrere, sogar zusammen, die ein Unternehmen führen sollen oder führen wollen. Aber die sind ja sehr unterschiedlich. Und jetzt sagt die eine Führungskraft, wir gehen, wie du eben gerade sagst, links rum um die Kartoffel und die andere sagt, wir gehen rechts rum um die Kartoffel. Oder die Betrachtungswinkel sind ja völlig unterschiedlich von den Führungskräften. Wie kriegst du das denn hin, dass die Führungskräfte sich da committen oder dass die Führungskräfte da vielleicht auch ihre unterschiedlichen Sichtweisen austauschen und dann zu einem Ergebnis kommen? Also das ist ja oftmals schon eine ganz, ganz kritische Situation, dass die Führungskräfte, und wie gesagt, wenn es dann vielleicht auch noch familiäre Konstellationen hat, Vater, Sohn, Brüder, Paare, die zusammen Unternehmen führen. Wie gehst du an solche Themen ran?
Das ist eine spannende Frage. Man wird als Führungskräftetrainer, Coach oder auch Berater, wenn er von außen kommt, immer wieder gefragt, wie kriegen wir jetzt die Führungskräfte in den Griff? Was müssen wir machen? Führungskraft und die funktioniert nicht. Das sind ja so die grundlegenden Themen, wenn man in ein Unternehmen kommt, spricht mit einer Geschäftsführung oder einer Bereichsleitung, dann heißt es, ja, die Führungskräfte funktionieren nicht. Bevor ich mir die Personen auf ihrem Kompetenzlevel ansehe und anfange, an dieser Stelle zu wirken und auch diese zu trainieren, weil das ist das Schöne, Führung ist eine Kompetenz und Kompetenzen kann man lernen, muss man sich immer zwingend erstmal die Struktur ansehen, in der Führungskräfte sich bewegen. Das heißt, weiß die Führungskraft überhaupt, was sie zu verantworten hat? Weiß diese Führungskraft überhaupt, was ihre Themen sind, was ihr Themengebiet ist? Also man unterscheidet ja auch gern mal zwischen Führungskraft und Managementkraft. Zwei komplett unterschiedliche Kompetenzlevel, die gefordert werden, aber es wird ja im Alltag immer alles zusammengeschmissen. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man sich mit Führung beschäftigt, auch mit der Struktur dahinter zu beschäftigen. Und auf deine Frage zurückzukommen, wie man sowas löst, ist es natürlich ein geregelter Führungsprozess, in dem man gemeinsam Führungsleitsätze festlegt, in dem man sich gemeinsam auf auch ja organisationelle Basics in irgendeiner Art und Weise committed. Ich denke da jetzt gerade an ein Tool der Organisationsentwicklung, Aufgabenmatrix oder Zweck der Stelle. Der Zweck der Stelle beschreibt ganz klar, wofür ist die Stelle in der Organisation da? Das ist klar. Das gibt Klarheit. Klarheit für alle Beteiligten. Da steckt die Verantwortung drin. Eine Führungskraft weiß, okay, genau dafür muss ich hier antreten. Und wenn das geschaffen ist, auf dieser strukturellen Ebene, kann sehr, sehr einfach, kann gefordert werden, kann gefördert werden, kann man Leute in ihren Kompetenzen entwickeln. Aber das muss erstmal stattfinden.
Was ist denn für dich den Führungsstil? Also ich meine, früher gab es ja nur einen Führungsstil und der war grundsätzlich direktiv. Und wenn wir da auch mit Typologie arbeiten oder mit Präferenzen arbeiten, dann war es ja eher so der extrovertierte, dominante Unternehmer oder der, wie gesagt, die Führungskraft, die sehr eher despotisch agiert hat oder so. Ist das der Führungsstil? Ich meine, sagt man, der Führungsstil hat vielleicht ausgedient. Ja, gibt es für dich einen Führungsstil oder gibt es viele Führungsstile? Was sind da so deine Erkenntnisse?
Also diesen einen direktiven Führungsstil, der ja, glaube ich, in den 80ern sehr populär war, ich herrsche und du folgst, den wirst du leider immer noch finden heutzutage, wenn du ein Unternehmen blickst. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nicht der Führungsstil, der in irgendeiner Art und Weise noch angebracht ist. Also wir leben in einem Zeitalter, wo die Sinnfrage immer wieder gestellt wird. Das heißt, ich muss mich als Führungskraft. Und bevor wir über Führungsstil reden, würde ich gerne jetzt über Führungsrolle reden, weil die Rolle ist das, was ich nach innen lebe, der Stil ist das, was ich nach außen daran zeige. Muss ich in meiner Führungsrolle überhaupt erstmal sicher sein? Und ich stelle gerne die Frage, ich werfe 10 Rollen an eine Präsentation auf dem Bildschirm und stelle den Führungskräften in so einem Gruppencoaching die Frage, welche Rollen davon lebt ihr denn? Ganz oft kommt die Rolle, ich bin Kollege, ich muss Ansprechpartner sein, ich muss Zuhörer sein, ich muss der Retter der Abteilung sein. Alles viele Rollen, die immer eine Sonnen- und eine Schattenseite tragen. Die Schattenseite ist natürlich drin, dass ich die Distanz zu meinen Mitarbeitern verliege, dass ich Entscheidungen nicht mehr unabhängig treffen kann. Die Sonnenseite ist natürlich, dass ich mit meinen Mitarbeitern eben eine gute Kultur dadurch lebe, dass ich mich eben als Kollege fühle. Wenn ich die perfekte Führungsrolle definieren könnte, und ich sage immer, das ist ein individuelles Spielfeld, sage ich, es ist der kollegiale Entscheider. Er muss aber, und das ist wichtig, das richtige Spannungsverhältnis zwischen Empathie und Abgrenzung können. Ich glaube, das ist entscheidend. Es geht gar nicht so stark darum zu sagen, es gibt die und die Führungsrolle, es gibt den und den Führungsstil. Es geht immer darum, situativ richtig abgrenzen zu können, wo stehe ich in meinem Spannungsfeld zwischen Empathie, also mit Menschen sein, auf der menschlichen Seite, nochmal Menschen binden Menschen, wir arbeiten Menschen, und auf der anderen Seite sich abzugrenzen und sagen, okay, ich weiß, das wird jetzt ein Konfliktthema werden, nichtsdestotrotz, gehen wir diesen Weg jetzt gemeinsam.
Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Führungsstile oder unterschiedliche Verhaltensweisen. Aber so wie du das beschreibst, führt das dann nicht auch bei den Mitarbeitern eher zu Verunsicherung? Also gestern hat er noch so reagiert und heute reagiert er vielleicht anders. Also muss eine Führungskraft dann auch berechenbar sein? Oder wie würdest du das sehen?
Also ich würde es auf der anderen Seite sagen, unberechenbar soll sie nicht sein. Also launisch soll sie nicht sein. Ich bringe immer das schöne Beispiel, eine Führungskraft fährt morgens zur Arbeit, steht im Stau, ist genervt, hat einen Platten, wird nass auf dem Weg zum Büro, kommt richtig schlecht gelaunt ins Büro. Man wirkt ja immer erstmal auf seine Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter hinterfragen sich ja immer an solchen Stellen, was ist denn jetzt gerade? Und natürlich muss eine Führungskraft immer Souveränität ausstrahlen. Wir hatten eben das schöne Beispiel aus den 80ern, der direktive Führungsstil. Das ist so das, was irgendwie heutzutage überhaupt nicht mehr zieht. Führung über Autorität ist einfach. Zu sagen, du musst, du hast, du sollst, das ist der einfache Weg. Führung durch Souveränität. Zu sagen, sich eben kritisch mit Menschen auseinandersetzen, kritisch auch mal mit einer kritischen Meinung auch ertragen zu können und auch ertragen zu können, dass es an der Stelle vielleicht mal unangenehm wird. Und trotzdem empathisch zu bleiben, das ist für mich Souveränität einer Führungskraft.
Wenn du jetzt in Unternehmen bist, wo ja auch Führungskräfte zusammen Wirkung erzielen sollen, ja, also es fängt ja in kleinen Unternehmen an, wo du, wie gesagt, dann vielleicht 2 oder 3 Führungskräfte hast und es geht ja hoch bis in große Unternehmen. Ich erinnere mich an ein Projekt, in dem du sehr aktiv auch warst, ja, über einige Jahre, wo du über 80 bis 100 Führungskräfte gesprochen hast oder beziehungsweise begleitet hast, ein Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern. Wie passt das dann zusammen? Also brauche ich dann unterschiedliche Führungsstile? Also ist es eher der eine, der dann vielleicht eher dann der ist, der die Dinge mehr einfordert, und ist der andere dann eher der für die emotionalen Dinge, also früher hat man ja auch so im klassischen Rollenverhalten, der eine ist dann eher so, oder Mann-Frau-Konstellation, der Mann ist der die Ergebnisse fordert, und die Frau ist dann diejenige, die vielleicht eher das Emotionalere, wo man hingeht. geht und auch mal menschliche Probleme bereden kann oder so. Also wie weit siehst du das? Also muss es im Prinzip ein Zusammenspiel der Führungskräfte sein, auch mit unterschiedlichen Rollen dann, oder gibt es so ein Gesamtbild, was alle erfüllen sollten dann auch?
Natürlich gibt es dieses Gesamtbild. Also da muss man einfach mal Führung auf den unterschiedlichen Ebenen betrachten. Ich habe den einzelnen Mitarbeiter, den ich führen muss. Ich habe das Team, wo ich die Kultur entsprechend auch führen muss. Ich bin als Führungskraft immer auch Kulturgestalter. Und am Ende des Tages habe ich auch immer noch meinen Bereich oder das Unternehmen, je nachdem, auf welcher Führungsebene ich mich bewege, in der ich mich agiere und auch mitgestalten muss. Also Führungskraft ist, wie gesagt, immer auch Kulturgestalter und ist dafür verantwortlich, eben auf dieser Ebene auch zu spielen und auch die Themen zusammenzusetzen und auch zu adaptieren. Und du fragst jetzt nach verschiedenen Führungsstilen, ob das wichtig ist. Es gibt ein Führungssystem in einem Unternehmen, das läuft auf die Werte hinaus, auf die sie sich alle committed haben am Ende des Tages. Und innerhalb dieses Wertekataloges muss ich natürlich als Führungskraft agieren. Muss ich natürlich als Führungskraft auch meinen individuellen Stil am Ende des Tages anwenden. Aber diesen übergeordneten Rahmen, den gibt natürlich die Kultur des Unternehmens immer mit vor.
Was ja dann auch immer wieder gerne ausgenutzt wird, ja, oder gespielt wird. Es fängt ja zu Hause im häuslichen Rahmen an. Wir sprechen gerne von dem Mama-Papa-Effekt, ja. Zu welcher Führungskraft gehe ich denn, wenn ich was durchkriegen will?
Ja, am besten zu der direkten Vorgesetzten oder zu der eigenen, sage ich dann immer an der Stelle, ne? Ich denke, Leute, die ein System ausnutzen wollen, die wird es immer geben. Da wirst du auch gar nicht drum herum kommen, dass es Mitarbeiter immer gibt, die versuchen, ein System zu bespielen. Und da ist immer wichtig zu sagen, keiner ist stärker als das System. Es gibt ein klares Führungssystem in einem Unternehmen, was abgeleitet wird aus dem Strategieprozess, aus einem klaren Managementsystem. Darunter sind klare Verantwortlichkeiten aufgehangen. Wir haben auf der emotionalen Seite Werte, in denen wir uns bewegen. Ich kann natürlich, und das muss ich jetzt individuell entscheiden im Alltag, immer gucken, wie weit gehe ich in die Empathie, wie weit gehe ich in die Abgrenzung. Das muss ich für mich situationsbedingt immer wieder entscheiden. Und trotzdem haben wir übergeordnet unsere Straße, auf der wir fahren, wo die Werte als Straßenschilder links und rechts stehen und sagen, heute fährst du 50, morgen fährst du 30. Darin müssen wir uns bewegen. Und wie es im Straßenverkehr ja leider auch so gibt, wird es immer wieder Mitarbeiter geben, die versuchen, schneller zu fahren, die versuchen, auszubrechen. Und da kommen wir zu einem interessanten Punkt, dass für mich eine der wichtigsten Kompetenzen, die eine Führungskraft haben muss, ist das Thema Konfliktmanagement. Weil so wie die Konflikte in einem Unternehmen geführt werden, hast du einen direkten Spiegel zur Unternehmenskultur. Also werden sie durch Kommunikation ausgetragen, offen und ehrlich, dass man sagt, wir haben eine vertraute Veränderungskultur, dass ich auch offen aussprechen kann, dass es gerade mir nicht gut geht oder dass ich das so nicht gut finde. Oder haben wir nicht so eine schöne Vertrauenskultur und haben noch keine Konfliktkultur, dass es eben unterdrückt wird, dass ich vielleicht sogar auch angstgeprägt Themen nicht ausspreche. Und dafür ist der Schlüssel die Führungskraft am Ende des Tages, um so eine Kultur, eine vertraute Veränderungskultur auch wirklich zu generieren.
Was passiert denn, wenn du die Dinge, die du gerade besprichst, ja, die sind jetzt gerade in einem Team oder in einem Unternehmen sehr gut angekommen und die Führungskraft lebt da eine Vertrauenskultur mit den Mitarbeitern und wie es dann so immer passiert, die Führungskraft soll innerhalb des Unternehmens eine andere Aufgabe übernehmen oder sie wechselt vielleicht sogar das Unternehmen und jetzt kommt eine neue Führungskraft und die macht auf einmal Dinge ganz anders. Was passiert dann? Wie kannst du das verhindern, verbessern, optimieren?
Also in guten Unternehmen passiert das nicht so einfach, um das mal klar zu sagen. Wir haben nämlich einen strikten Managementprozess, ein striktes Führungsmodell, wo eben, wie ich habe schon mal eben angesprochen, so ein bisschen als Leitplanken eben vorgegeben ist, wie ich mich als Führungskraft zu verhalten habe, wie ich zu agieren habe, welche Verantwortung ich zu erfüllen habe und auch in welchem Wertekodex ich zu agieren habe. Gepaart mit strukturellen Gegebenheiten wie Regelkommunikationstermine, wie einfach Controlling-Termine, wie auch einfach über KPI gesteuerte, wo natürlich man auch Mitarbeiterzufriedenheit mit messen kann am Ende des Tages. Mit all solchen Systemen habe ich einfach ein ganz klares Führungskorbett, in dem ich mich bewege kann eben nicht so schnell mein eigenes System mit anbringen. Was nicht bedeutet, dass ich als Führungskraft nicht einen individuellen Stil pflegen kann. Ganz im Gegenteil. Ich kann immer meine individuelle Empathie, meine individuelle Abgrenzung, meine individuelle Rolle mit einbringen, aber ich bewege mich einfach in diesem strikten Leitplanken, so würde ich es einfach gerne nennen.
Und diese Leitplanken, dieses Führungssystem, was du da eben beschreibst, Ist das was für Unternehmen für eine bestimmte Größenordnung oder ist das was für bestimmte Branchen oder für wen ist das nutzbar?
Ich habe es eingeführt von Unternehmen bis 4 Mitarbeiter bis, glaube ich, 400, nee, 800 Mitarbeiter. Die Systeme sind ja dieselben. Aus dem einfachen Grund, weil wir Menschen sind. Wir sind alle Menschen, egal ob wir mit 4 Leuten zusammenarbeiten oder mit 400 oder 4000 Leuten. Menschen arbeiten mit Menschen und da kommen immer wieder dieselben Probleme auf. Da geht es um Befindlichkeiten, da geht es um Konflikte und die müssen gelöst werden. Ich muss mich auf ein Regelwerk verständigen, am besten mit den Mitarbeitern und da ist auch egal, ob ich es mit 4 oder am Ende mit 40 oder 400 mache, um eben genau diese soziodynamische Eigenenergie, das ist der Fachbegriff einfach dafür, eben auch managen zu können, die eben auch in bestimmte Leitplanken eben auch fließen zu lassen, damit wir einfach auch Sicherheit haben. Menschen streben immer gern nach Sicherheit und Leitplanken geben Sicherheit. Und wenn diese Leitplanken auch emotionaler Natur sind und wir emotionale Sicherheit bekommen, sind wir, glaube ich, da, wo wir als Führungskräfte auch immer gerne hinwollen, nämlich zu einer funktionierenden Leistungskultur.
Patrick, du hast ein paar Dinge jetzt gerade zwischendurch schon mal angesprochen. Du hast es immer wieder auch in Zwischensätzen benannt. Ich will es gleich nochmal klar von dir nochmal rausgearbeitet haben. Deswegen frage ich da auch nochmal nach. Wird man denn als Führungskraft geboren? Also erlebt man schon sehr früh im Kindheitsalter, ah, oh, das ist eine Führungskraft, der hat das Potenzial zu einer Führungskraft oder der hat das nicht, der ist eher so ein Mitläufer oder so. Also was wäre, also du hast ja oftmals Menschen in Positionen, dass sie Führungskräfte werden. Ja, da gibt es ja auch dieses berühmte Peter-Prinzip oder so. Wie siehst du das? Also kann man Führungskraft werden oder ist man als Führungskraft, hat man das in den Genen?
Manche haben das mit Sicherheit in den Genen. Also, ne, genau wie andere gut Fußball spielen können, nicht wie ich, haben auch manches in den Genen direkt eben auch eine gute Führungskraft zu sein. Aber viele eben nicht. Und das ist das Schöne. Ich habe es eben schon mal gesagt. Führung ist eine Kompetenz und Kompetenzen kann man lernen. Ich stelle immer die Frage, wer kommt denn auf die Welt und konnte laufen und reden? Mir hat noch keiner die Frage mit Ja beantwortet. Ich warte jedes Session, jedes Coaching, warte ich darauf, dass einer sagt, jo, ich kam da raus und bin nach Hause gegangen. Es ist bisher nicht vorgekommen und es wird auch nie vorkommen. Und genauso ist mit Führen. Auch Führen ist eine Kompetenz, die man lernen kann. Man muss sich natürlich darunter auch über bestimmte reflektorische Eigenschaften verfügen und sagen, okay, ich muss mich mit mir selber auch auseinandersetzen. Ich muss eben gucken, wo stehe ich denn? Kann ich vielleicht auch Empathie zulassen oder eben nicht? Wie stehe ich denn in Konflikten? Wie stehe ich denn in Kommunikation? Eine der wichtigsten Führungskompetenzen ist und bleibt Kommunikation. Natürlich muss ich das lernen. Ich muss lernen. Ich sage auch gerne, Führungsrhetorik ist manchmal ein bisschen wie Vokabeln lernen. Natürlich muss ich mich auch manchmal in Formulierungen reintasten. Ich muss mich das trauen. Und ich rate nach Führungskräfte-Coachings, jungen Führungskräften immer, macht bitte morgen nicht den Fehler und führt jetzt das schwierigste Gespräch eures Lebens. Also tastet euch daran, findet euch da rein, findet euren Weg an diese Themen ran. Aber diese Kompetenzen, die kann man alle lernen.
Und also dein Statement heißt ganz klar, jeder, der Führungskraft werden möchte, ja, oder der eventuell die Aufgabe von Führung übertragen bekommen hat, der wird auch durch ein entsprechendes Training oder durch ein Coaching auch zu einer guten Führungskraft werden können.
Wenn er es möchte.
Okay.
Absolut, wenn er es möchte. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich muss es wollen. Ich muss auf der einen Seite muss ich die Klarheit haben und sagen, okay, das ist die Anforderung, nämlich gestellt wird über das System, über die Struktur, das hatten wir am Anfang schon mal benannt. Und auf der anderen Seite muss ich aber wollen, mich eben auch daran entwickeln zu können. Nochmal, es gibt Leute, die haben das von Gott gegeben. Das ist einfach so. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt diese Menschen. Aber vor allem die größeren Teil, die 98%, genauso wie ich es mal, weil die es nicht können, kann ich sagen, es ist ein Lernprozess. Es geht um Kommunikation. Es geht darum, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Es geht darum, auch mal kritisch in Konflikten miteinander umzugehen. Es geht darum, Erwartungshaltungen sauber zu kommunizieren.
Ich glaube auch ganz, ganz wichtig nochmal, dass man nicht selber den Anspruch hat, als Führungskraft irgendwie perfekt sein zu müssen. Also weder, egal. Ja, genau. Egal in welcher Führungsposition es ist, ob es der Unternehmer ist oder ob es als Vater ist oder wir haben vorhin über Hundetraining gesprochen und so weiter. Also ich werde als Führungskraft logischerweise auch immer Fehler produzieren. Und wie sollte die Führungskraft dann mit Fehlern umgehen? Sollte sie die Fehler offen kommunizieren? Sollte sie selber auch hinstellen und sagen, oh, total blöd, dass mir das passiert ist? Oder würde das dann vielleicht auch schon den berühmten Zacken aus der Krone brechen, der vielleicht dann die Reputation kostet? Wie würdest du das sehen?
Man gewinnt nicht schneller an Selbstsicherheit und Sicherheit und Souveränität als der Umgang mit Fehlern. Also in dem Moment, wo ich sage, ja, hast recht, ich habe da einen Fehler gemacht, ich werde es zukünftig versuchen zu verbessern, kann ich nicht schneller an Souveränität gewinnen als Führungskraft.
Also kein Reputationsverlust?
Nein, überhaupt nicht. Also ich werde immer von jungen Führungskräften gefragt, ja, was mache ich denn, wenn an mir Kritik geübt wird? Verliere ich dann nicht das Ansinnen? Verliere ich dann nicht meine Rolle als Führungskraft? Werde ich dann nicht mehr so hoch angesehen? Wo ich immer gerne sage, da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, über Autorität zu führen und sagen, nein, das stimmt nicht, Punkt, und jetzt raus aus meinem Büro. Das ist einfach, aber über Souveränität, sich dahinzustellen, zu sagen, hast recht, das ist vielleicht ein liebgewonnener Fehler, an dem ich arbeiten muss. Das ist der schwere Weg, aber auch das ist lernbar.
Patrick, ist es dann, wie entwickelst du denn die Führungskräfte? Vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu. Also gibt es von dir das Zwei-Tage-Seminar und danach bin ich eine gute Führungskraft? Oder gibt es da die drei Instrumente, die ich können muss und dann weiß ich, was Führung heißt? Oder wie sieht so ein Führungskräftetraining aus? Wie sieht so eine Führungskräfteentwicklung aus?
Also dieses berühmte zwei Tage, wir schließen uns im Wald ein und danach werde ich super Führungskraft, gibt's leider nicht. Also für alle, die Hoffnung haben, dass es so einfach ist, kann ich sagen, leider nein. Also an solchen Tagen kann man wunderschöne Impulse setzen und wunderschön einen Anstoß setzen. Aber dieser Anstoß muss einfach durch ein regelmäßiges Training, durch eine regelmäßige Reflexion in Alltagssituationen immer wieder aufgegriffen werden. Ich weiß nicht, wer noch aus der Kindheit früher die Brio-Lok kennt. Das sind so kleine Holzachterbahnen, mit denen ich gespielt habe und die hatten so eine doofe Eigenschaft, wenn man ihn von hinten angestupst hat, ist die so nach 30 Zentimetern stehen geblieben. Und genauso ist es mit Kompetenztraining. Ich muss den Anstoß immer wieder von hinten geben, damit die Lok eben ins Fahren kommt, damit es eben ein Selbstverständnis wird, damit es eben ja als Kompetenz wirklich in meinem Werkzeugkasten eben am Ende des Tages ankommt. Und da bediene ich mich, du hast mich nach meinen Methoden gefragt, verschiedenster Methoden am Ende des Tages. Natürlich habe auch ich gerne so ein Zwei-Tages-Seminar mit einer Top-Management-Gruppe irgendwo, um da auch ein Führungsgruppen-Coaching, um diese Gruppendynamik als Führungsmanagement-Riege auch zu stärken. Aber das kann nur der Anstoß sein. Denn Kompetenztraining hat immer was mit Lernen zu tun. Das muss ich anwenden, da muss ich im Alltag schauen, okay, wie läuft das, wie funktioniert das? Ich muss mir auch mal kritische Worte dazu anhören und ja, jeder, der Sport macht, du hast am Anfang mich auf meinen Sport auch angesprochen, weiß beim Leistungssport, keiner ist dazu geboren. Auch das muss gelernt werden. Und das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Also einen regelmäßigen Abstand, mich immer wieder mal rausnehmen, selber auch von oben betrachten, in die Reflexion mit mir selber gehen. Was lief gut, was lief schlecht in der vergangenen Periode, in der vergangenen Zeit. Gepaart mit neuen Impulsen, eben genau an diesen Themen zu arbeiten, die wir eben genannt hatten. Konfliktmanagement, Rhetorik, Souveränität, Selbstsicherheit, Empathie und Abgrenzung. Das ist, glaube ich, der Weg, wo ich über einen Zeitraum X auch eine gute Führungskraft werden kann.
Also es hört niemals auf, oder?
Nein. Also das glaube ich, wissen wir alle. Und ich glaube, auch viele, die jetzt gerade den Podcast hören, haben das ja auch für sich verinnerlicht, sonst würden sie nicht hören. Ich muss mich immer stetig weiterentwickeln. Ob ich das als Coach bin, ob das Führungskräfte sind, ob das ein Berater ist. Wir haben alle unsere Themen, in denen wir uns entwickeln können und auch müssen.
Ja, das ist, ich meine, du sprichst mir natürlich da aus der Seele, da sind wir ja auch nun im gleichen Weg auch unterwegs und ich kriege immer so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn, wenn ich mit Unternehmern oder mit Führungskräften darüber rede und sage, wir müssen unbedingt weiter wieder da an den Themen arbeiten und das nächste Führungskräftetraining unbedingt auch wieder machen und da weiter vertiefen, dass dann die Leute sagen, ja, haben wir doch vor 2 Jahren schon gemacht, warum soll man das denn jetzt wieder machen und habe ich doch schon mal gehört und war schon mal im Führungskräftetraining und also wirklich dieses Bewusstsein dafür auch zu entwickeln, dass es ein permanenter Prozess ist und dass ich immer weiter, egal auf welchem Niveau ich spiele, ich kann immer besser werden und ich kann immer weiter auch mich kritisch reflektieren und ich kann mich auch immer weiterentwickeln auch.
Ja. Absolut.
Patrick, in der heutigen Zeit jetzt, auch mit den ganzen Rahmenbedingungen, die wir gerade ja so drumherum alle haben, also die ganzen Herausforderungen, die wir im Moment zu bewältigen haben, was sind denn aus deiner Sicht so im Moment die nochmal so die wichtigsten Themen, was sollten Führungskräfte im Moment ja auf jeden Fall beherzigen? Also um was geht es jetzt gerade in dieser Situation, das interessiert ja viele von unseren Hörenden, ja, was ist das, worauf kommt es jetzt gerade an?
Haben wir eben eigentlich schon in einem Nebensatz auch mit genannt, Souveränität und Sicherheit geben. Ich glaube, gerade in dieser Zeit brauchen Mitarbeiter von ihren Führungskräften empathische Sicherheit. Und das ist ganz witzig. Ich habe in meinen Folien eine Studie von 2016 vom Harvard Business Review, wo gefragt wird, ich glaube, es waren 100.000 Arbeitnehmer, was erwarten Sie von Ihrer Führungskraft? Und die geratete Ergebnisse von oben bis unten, Top 1 war, sage mir klar, was meine Aufgabe ist, welche Rahmenbedingungen ich einhalten soll und gib mir Sicherheit, in diesem Rahmen zu agieren. Und ich glaube, das gepaart mit Souveränität ist das, was Führungskräften in dieser aktuellen, turbulenten Welt, in der wir uns ja einfach befinden, am ehesten einhalten müssen, immer mit dem empathischen Gedanken dahinter, dass ich mit Menschen agiere und nicht mit Maschinen.
Oh, lieber Patrick, das war schon ein sehr schönes Statement nochmal zum Abschluss, obwohl wir jetzt gar nicht gesagt haben, dass wir schon zum Ende kommen. Aber
ich kann es gleich gerne nochmal wiederholen mit anderen Worten.
Ja, nein, aber ich schaue natürlich auch mit großen Augen auf die Uhr und ich habe es mir schon fast gedacht, ja, dass die halbe Stunde so schnell rum sein wird. Und ich habe mir noch wirklich 8 Fragen aufgeschrieben, die ich gerne auch noch mit dir heute besprechen wollte. Aber ich glaube, das schreit auf jeden Fall nach einer Weiterführung, ja, dieses Podcasts. Und du hast einfach so viel zu sagen, auch zu diesem Themenbereich. Und ich muss auch an der Stelle einfach nochmal loswerden. Wir haben ja viele Klienten, bei denen du im Einsatz bist auch. Und ich auch oft, wo ich dann selber auch im Fahrersitz sitze als Head Coach, wo du dann auch das Thema Führungskräfteentwicklung auch da übernimmst, ja. Und ich höre immer so positives Feedback von dir. Also dass jedes Mal, wenn du da warst, kriege ich gleich am nächsten Tag Reaktionen, wie klasse das Ganze war und was da für ein Ruck nochmal durch die Führungskräfte auch durchgeht. Und auch in Situationen bei Unternehmen, die sicherlich auch schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind, ja, wo du wirklich dann Bessermacher bist. Und ich glaube, das ist heute auch ja sehr, sehr klar auch rausgekommen, wie groß deine Kompetenzen in diesem Thema sind und wie groß auch vor allen Dingen deine Leidenschaft ja in diesem Thema ist. Aber ich will dich nicht darum bringen, dein Schlusswort ja loszuwerden. Möchtest du noch an dieser Stelle etwas noch den Hörenden mitgeben, was dir noch wichtig ist?
Ja, also wie du eben schon gesagt hast, es war schon ein schönes Schlusswort und ich möchte es einfach nochmal mit anderen Worten wiederholen. Ich glaube, führen ist eine Kompetenz, Kompetenzen kann man lernen und am ehesten sollte ich mich damit beschäftigen, souverän mit meinen Mitarbeitern empathisch umzugehen.
Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für unser heutiges Gespräch und ich kann jetzt schon mal ankündigen, auf jeden Fall, es wird eine Fortsetzung geben. Und wer mehr erfahren möchte über Dr. Patrick Jonas, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, bei uns mal auf die Homepage zu schauen. Auch da ist zu sehen, welche Führungskräftetrainings hier angeboten werden. Sie können uns natürlich auch jederzeit gerne da auch kontaktieren und auch mehr darüber erfahren, wie wir Sie und Ihr Unternehmen da vor Ort auch unterstützen können. Und natürlich auch klar, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen, wenn Sie ihn abonnieren, wenn Sie ihn natürlich auch bewerten. Und von daher sage ich an dieser Stelle danke fürs Hören und wünsche Ihnen eine ganz, ganz energiereiche und erfolgreiche Woche und sage bis nächste Woche, Ihr Andreas Schmaler.
Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.